Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Thank you very, very, very much. You make a guy work hard for one of these. I really appreciate it. I want to thank the Academy for finding my work worthy of this highest honor.
Ja, und das ist Regisseur Paul Thomas Anderson. Sein Film, wie wir gerade in den Nachrichten gehört haben, One Battle After Another, hat bei den Oscars insgesamt 6 Auszeichnungen ergattert. Wie politisch divers die Oscars insgesamt waren, darüber sprechen wir gleich. Und damit herzlich willkommen hier bei uns in unserem Popkulturmagazin Kompressor. Ist er's oder ist er's nicht? Der Mythos um den Künstler Banksy und auch die immer wiederkehrenden Enthüllungsversuche reißen nicht ab. Nun gibt es neue Indizien, die offenbar seine Identität und damit auch das Rätsel um seine Person gelöst haben sollen. Eine große Recherche von Reuters will eine neue Spur gefunden haben. Und wir fragen uns, was ist dran? Eine Einordnung gibt es deshalb von Ortrun Schütz, hostet den Podcast Banksy Rebellion oder Kitsch. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, wie schätzt du diese neuen Rechercheergebnisse ein, der 3 Journalisten? Die Spur, die führt wohl nach Bristol.
Also die Rechercheergebnisse sollen ja zeigen, dass Banksy Robin Cunningham ist, der sich mittlerweile in David Jones umbenannt haben soll. Er soll an ein Werbeplakat auf einem Dach 2000 in New York, das soll er übermalt haben und dabei geschnappt worden sein von der Polizei und ein handschriftliches Geständnis abgelegt haben, wo eben der Name Robin Cunningham auftaucht. Fangen wir mal also bei diesem Namen Robin Cunningham an, der zu einem unscheinbaren Briten aus der mittleren Oberschicht gehört, 1973 geboren, eben in Bristol, der wie Banksy um die Jahrtausendwende von Bristol nach London gezogen und dort fast sofort untergetaucht ist. Und ich halte die weniger wegen der Sun-Recherche als wahrscheinlich als wegen konkreter Forschungsergebnisse. WissenschaftlerInnen der Queen Mary University in London haben Algorithmen entwickelt, um die Verhaltens- und Bewegungsmuster aus Robin Cunninghams Vergangenheit zu verstehen, ausgehend von seinen Wohnorten. Das ist eine kriminalistische Methode, die unter anderem angewendet wird, wenn es um, sagen wir mal, Serienmörder geht, deren Opfer gefunden werden sollen. Und es zeigt sich, die Tatorte, an denen Banksy Graffitis in Bristol und London aufgetaucht sind, passen tatsächlich zu dem Profil von Robin Cunningham. Also sagen wir es mal so, für diese WissenschaftlerInnen gilt es als bewiesen, dass Banksy Robin Cunningham ist. Und ich bin ziemlich Fan von guter Wissenschaft.
Ja, dann vielleicht nochmal zurück zu den neuen Rechercheergebnissen. Was fandest du daran am interessantesten?
Die 3 Reuter-Journalisten haben ja herausgefunden, ein David Jones, der sich mit Robin Cunningham das Geburtsdatum teilt, ist 2022 gemeinsam mit Robert Del Naja, dem Frontmann von Massive Attack, in die Ukraine eingereist. Und kurz darauf tauchen Graffitis von Banksy an zerbombten Gebäuden in der Ukraine auf, mitten im Kriegsgebiet. Und daran finde ich 2 Dinge besonders spannend. Erstmal, dass Banksy, so wie es aussieht, tatsächlich noch eng mit Robert Del Naja zusammenarbeitet. Ein Typ, der mit seiner Trip-Hop-Band Massive Attack über 13 Millionen Alben verkauft hat, der weltberühmt ist und politisch aktiv für Klimaschutz und geflüchtete Menschen zum Beispiel, von dem lange viele Menschen gedacht haben, dass er tatsächlich selbst Banksy ist. Und dafür gibt's gute Gründe. Der hat selbst illegale Schablonen-Graffiti so punkmäßig in Bristol gesprayt früher, bis er so oft geschnappt worden ist, dass er beim nächsten Mal im Gefängnis gelandet wäre. Da hat er sich dann lieber auf die Musik konzentriert. Und es gibt auch noch mehr Parallelen. Immer wieder überall auf der Welt, dort wo Massive Attack auftreten, dort ist zeitgleich wie zufällig ein Graffiti von Banksy in den Straßen aufgetaucht. Also 2003 in Melbourne, 2006 in Los Angeles, 2008 in New Orleans und 2010 in San Francisco, Boston und Toronto. Jetzt also auch diese Parallele in Kiew und Umgebung. Und ja, passt schon. Mir war damals auch aufgefallen, dass Robert Del Naja in der Zeit rund um das Auftauchen von Banksys solidarischen Graffitis in der Ukraine Fotos von dort gepostet hat auf Insta, dass er da auch war. Also das passt schon. Naja, und das zweite Spannende an dieser Recherche ist, wenn Banksy als David Jones tatsächlich selbst ins Kriegsgebiet gefahren ist, um dort zu sprayen, dann steigert das natürlich meine Achtung vor ihm. Also bei so Schablonen-Graffitis wäre es ja schon einfach denkbar, dass einfach so ein Team rund um Banksy um die Welt fährt und mit seinen Schablonen die Graffiti sprayt für ihn im Auftrag. Rein technisch ist es absolut möglich. Aber nein, er hat Sprayer-Ehre, er ist macht es schon selbst.
Ja, und einige Kritiker sagen ja auch, dass Banksys Anonymität für seine Arbeit genauso wichtig ist wie, du hast es gerade schon erwähnt, Schablone und Farbe. Was bedeutet das jetzt für die Werke, also für seine Identität?
Ehrlich gesagt, das bedeutet einfach gar nicht besonders viel, beziehungsweise es ist doch auch gut für Banksy, wenn er weiter von öffentlichem Interesse bleibt. Außerdem kann er ja seinen Namen einfach nochmal ändern. Anscheinend ist das in Großbritannien ziemlich einfach. Und wir hatten ja jetzt schon so viele Artikel und Recherchen, die Banksys Identität final gelöst haben wollen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was in den deutschen Artikeln passiert. Viele Überschriften sind mit einem Fragezeichen versehen. Also da heißt es zum Beispiel, ist Graffiti-Künstler Banksy enttarnt? Fragezeichen. Oder angebliche Identität des Street-Art-Künstlers enthüllt, immer mit so einem Restzweifel. Ich glaube, das liegt daran, solange Banksy seine Identität nicht irgendwann selbst preisgibt, wollen wir zwar miträtseln, aber das Rätsel bitte ja nicht tatsächlich gelöst wissen. Es ist einfach schöner, wenn da dieses Mysterium bleibt und Banksy immer wieder davonkommt. Und es gibt ja Gründe, warum die Mehrheit der Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben und ihn kennen, ihn schützen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass Banksy einen Haufen Geld verdient und natürlich nicht komplett alles spendet. Er macht ja doch immer wieder auf politische Missstände aufmerksam, auf die Not geflüchteter Menschen oder Probleme beim Umweltschutz. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Banksy immer wieder auch Projekte unterstützt von der Öffentlichkeit, gar nicht gesehen, gar nicht öffentlich. In Bristol zum Beispiel ein Ort, den ich auch anschauen konnte und von dem ich sehr bewusst in meinem Podcast nichts erzähle. Denn ich weiß, wenn da Touristen aus aller Welt aufschlagen würden, was sie auf jeden Fall tun würden, dann wäre dieser Ort einfach tot. Es fällt mir also gar nicht schwer, dieses Geheimnis mitzuhüten für die gute Sache. Und so tragen wir letztlich alle ein bisschen zum Mythos Banksy bei. Auch die Kunstliebhaber und Liebhaberinnen, indem sie jeden neuen Beweis innerlich anzweifeln, weil sie einfach wollen, dass es weitergeht mit Banksy und seinen Aktionen.
Banksy, er bleibt weiterhin ein rätselhafter Künstler. Seine Identität ist seit Jahrzehnten umstritten, streng gehütet, soll nun aber gelüftet worden sein. Und über die neuesten Recherchergebnisse sprach ich mit Ortrun Schütz vom Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch. Eine aktualisierte Version finden Sie in ARD Sounds. Und ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Heute in den frühen Morgenstunden wurden die Oscars vergeben. Wenig überraschend, One Battle After Another, der Politthriller, ist der große Gewinner der Nacht. Es gab unter anderem einen Oscar für den besten Film und Sean Paul wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Insgesamt 6 hat er bekommen und auch mit abgeräumt hat Blood and Sinners. Der Vampir-Horrorfilm ist zwar mit rekordbrechenden 16 Nominierungen ins Rennen gegangen, hat dann doch nur, aber immerhin 4 Oscars bekommen. Unter anderem ist Michael B. Jordan als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Viele hatten ja auf Timothy Chalamet gewettet. Ja, und meine Kollegin aus der Filmredaktion, Susanne Burg, hat jetzt ihre Popkulturbrille aufgesetzt. Liebe Susanne, One Battle After Another, ein Film, der schon im Vorfeld als Frontrunner galt. Das Versprechen wurde jetzt eingelöst. Warum hat er die Academy so stark überzeugt?
Naja, der Film war wirklich so ein klassischer Oscar-Magnet, so dieser politisch aufgeladene Thriller über ein Land im Ausnahmezustand, über Aktivismus und die Überreste einer revolutionären Bewegung, über politischen Idealismus, der erschöpft ist, aber nicht ganz verschwindet. Und ja, Paul Thomas Anderson, der erzählt in seinen Filmen ja immer wieder Geschichten über Macht, Besessenheit, amerikanische Mythen. Also zum Beispiel in dem Film There Will Be Blood und sein neuer Film One Battle and After Another führt das fort. Und die Oscars wirken jetzt wie eine späte Anerkennung für einen Regisseur, der ja bislang nie einen Oscar gewonnen hat und der immer versucht hat, großes Studiokino mit einer sehr eigenwilligen Handschrift zu verbinden. Und als er in der Nacht den Oscar für die beste Regie bekommen hat, da hat er die Gruppe der Nominierten in dieser Kategorie als seine Klasse bezeichnet.
My classmates, Chloe, Ryan, Joachim and Josh, I couldn't ask for a better class. It's an honor to be counted amongst you guys. There will always be some doubt in your heart that you deserve it, but there is no question at the pleasure of having it for myself.
Ja, da lachen alle. Also er erzählt alle Nominierten in der Kategorie auf und sagt dann, ja, die denken wahrscheinlich tief in ihrem Herzen, dass sie den Preis verdient hätten. Aber keine Frage, er freut sich, dass er ihn bekommen hat. Das war ein wirklich lustiger und auch anrührender Moment.
Ja, der zweite große Film, Blood and Sinners von Ryan Coogler, wie gesagt, hat 4 Oscars bekommen, auch unter anderem für das Drehbuch. Was macht diesen Film auch aus popkultureller Hinsicht so interessant?
Ja, das war so das filmische Event des Jahres. Es ist ja so ein Vampir-Horror-Musical-Hybrid, der Rassismusgeschichte verschränkt mit Südstaaten-Mythologie und Pop-Ästhetik. Also ein Film, der sich mit schwarzer Identität auseinandersetzt, mit Blues-Kultur und so historischen Traumata. Und der auch Genre-Kino endgültig prestigefähig macht. Denn der spielt ja mit Horror und Musical, zwei Genres, die früher selten Oscars sahen. Und die kommen jetzt hier nicht nur vor, sondern sie sind sogar zentraler Bestandteil dieses Films.
Also habe ich auf meine Liste gesetzt, auch wenn mir Horror Angst macht, den muss ich mir noch anschauen. Das heißt aber, er kann auch als so eine Art politisches, popkulturelles Statement verstanden werden?
Ja, absolut. Also der Film thematisiert auf so einer popmythischen Ebene koloniale Gewalt, kulturelle Aneignung, auch die Dämonisierung schwarzer Identität. Diese Vampire im Film sind eine Metapher für eine Kritik in dieser konsumierenden weißen Kultur. Also diese Kultur saugt im Bild des Films schwarzen kulturellen Ausdruck aus. Und dass der Film 4 Oscars geholt hat, darunter auch Kamera und Musik, zeigt, dass die Academy diesen hybriden Ausdruck wirklich honoriert hat. Und natürlich wurde auch ganz groß der Oscar als bester Hauptdarsteller gefeiert für Michael B. Jordan. Er spielt ja 2 Brüder in Zwillingsrollen mit seiner fast Popstar-Aura, die auch wirklich perfekt zur Metapher des Films passt.
Interessant. Ja, und wenn man insgesamt auf die Themen schaut, es geht also auch um Politik, Diversität, Inklusion, Frauenrollen. Was erzählt dieser Oscar-Jahrgang darüber, wie sich die Filmkultur vielleicht auch verändert hat?
Also wir sehen tatsächlich 3 große Trends. Also es ist ein Jahrgang der politisch aufgeladenen Popkultur, diese besprochenen Filme, die eben Themen wie Extremismus in den USA und Rassismus über popkulturelle Metaphern verhandeln. Ja, außerdem haben Frauen einige Preise gewonnen mit einer starken Symbolkraft, darunter auch Autumn Gerard Acapor. Sie schreibt nämlich Geschichte als erste Frau überhaupt, die den Kamera-Oscar erhält, ebenfalls für Blood and Sinners. Ein gigantischer Schritt in einer traditionell ja eher männlich dominierten Disziplin. Und sie hat sich dann auf der Bühne auch bei allen Frauen bedankt.
I'm so honored to be here and I really want all the women in the room to stand up. Because I feel like I don't get here without... You guys?
Ja, das ist der Moment, in dem alle Frauen im Dolby Theater in Los Angeles aufstehen, so wie es Autumn Gerard Acapor erbeten hat, denn sie sagt, sie würde da nicht stehen ohne diese ganzen Frauen. Ja, und auch mit diesem Preis wird nach der Kritik an Oscar So White 2015 ja auch diese größere Diversität bei den Oscars kontinuierlich sichtbar. Siehe eben Blood and Sinners und in diesem Jahr auch durch 2 Preise an das Netflix-Animationsspektakel K-Pop Demon Hunters, das den K-Pop noch weiter in den Pop-Mainstream gebracht hat und auch für eine größere Sichtbarkeit asiatischer Filmschaffender noch gesorgt hat. Also Diversität in der Besetzung sowie auch in den Erzählungen, in Genres, Tonalitäten und Erzählweisen.
Dann lass uns nochmal zur großen Frage kommen. Welche Art von Filmen wird von der Academy eigentlich honoriert? Also wir reden seit Jahren über Internationalisierung, aber wie steht es um den klassischen Independent-Film, die Independent-Filme?
Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Also die klassischen US-Independents, die treten tatsächlich etwas in den Hintergrund. Wenn man sich in diesem Jahr die Gewinner ansieht, One Bad Loved Another und Blood and Sinners, sehr eigenständige Autorenfilme zwar, aber mit großen Budgets. Dann Frankenstein, Guillermo del Toros visuelles Megaprojekt mit starken Preisen in den technischen Gewerken, ist eine Netflix-Produktion, wie auch K-Pop Demon Hunters. Also die Streamer werden stärker. Was fehlt, sind tatsächlich diese kleinen, oft Sundance-getriebenen Filme, die früher Oscars gewonnen haben, wie zum Beispiel Moonlight oder Nomadland von Chloe Zhao. Also man merkt, die Branche ist stark im Umbruch und insofern ist natürlich auch spannend, was passiert, wenn Paramount wirklich Warner übernimmt, denn die beiden großen Gewinner, die Filme von Anderson und Ryan Coogler waren tatsächlich Warner-Produktionen.
Die Branche im Umbruch, Hollywood doch auch wieder politisch. Susanne Burg aus unserer Filmredaktion über die diesjährige 98. Verleihung der Oscars. Ich danke dir für den Überblick. Dresden, das Silicon Valley der DDR, Fragezeichen. Könnte man meinen, denn 1969 wurde in Dresden ein gigantisches Kombinat für Computertechnologie gegründet. Robotron hat Computer, Büro- und Messtechniken oder auch Unterhaltungselektronik hergestellt und war bis zum Fall der Mauer mit fast 70.000 Mitarbeitenden beschäftigt. Ja, und mit seiner Geschichte hat sich die Ausstellung Code und Utopie in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig beschäftigt, konnte man bis Februar sehen. Und nun, seit Samstag, ist sie nach Dortmund weitergewandert, auch unter einem neuen Titel: Robotron, Arbeiterklasse und Intelligenz. Die Schau ist im Hardware-Medien-Kunstverein bis zum 26. Juli zu sehen. Und über die Technisierung bzw. was uns die Geschichte des DDR-Computerkombinats erzählen kann, das sagt uns Kuratorin Inke Arns. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ich habe es gerade schon gesagt, Robotron galt als größter Computerhersteller und stellte eine Vielzahl von Informations- und Kommunikationstechnologien her. Aber ganz grundsätzlich, was hat das Thema mit Kunst zu tun? Also wie entsteht da vielleicht auch der künstlerische Blick auf die ostdeutsche Industriegeschichte?
Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich ja gerne mal auch mit sogenannter Medienarchäologie. Das heißt, mit der Geschichte von Technologien, teilweise auch mit technologischen Sackgassen, die vielleicht nicht weitergeführt wurden, aber aus denen vielleicht zu einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext etwas hätte werden können. Und unser Ausgangspunkt war eigentlich die künstlerische Auseinandersetzung mit der Geschichte von Robotron, wo wir dann irgendwann gedacht haben, hey, wir müssen da eigentlich eine Ausstellung zu machen, das mal alles zusammenholen und verdichten, und haben dann eine schöne Kooperation eben zwischen der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig und dem HMKV, Hardware Medienkunstverein in Dortmund, gemacht.
Das heißt, was gibt's zu sehen? Es sind ja Werke, Kunstwerke von über 20 Künstlerinnen und Künstlern.
Ja, es gibt eine große Menge an ganz unterschiedlichen Medien zu sehen. Es gibt Skulpturen, es gibt Videos, es gibt Zeichnungen, es gibt Ölmalerei, es gibt Installationen, es gibt Drucke. Also das finde ich immer wichtig bei den Ausstellungen, die wir machen, dass es wirklich ganz unterschiedliche künstlerische Medien sind. Auch wenn wir Medienkunstverein heißen, aber ne, ich fasse den Begriff halt immer sehr weit. Das Schöne an der Ausstellung ist wirklich, dass wir Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Generationen in der Ausstellung haben, 20 Positionen. Wir haben Arbeiten in der Ausstellung, die noch in der DDR entstanden sind. Wir haben aber auch Künstlerinnen und Künstler dabei, die in der DDR geboren sind, aber dann quasi im wiedervereinigten Deutschland sozialisiert worden sind. Und es gibt aber auch Künstlerinnen und Künstler, die zum Beispiel eine Künstlerin aus Taiwan, die dann an der HGB in Leipzig studiert hat und sich heute mit Chipproduktion, mit dem weltgrößten Hersteller von Computerchips beschäftigt, MTSC in Taiwan.
Hat das auch was damit zu tun, dass ja die Ausstellung jetzt von der ehemaligen DDR sozusagen weitergezogen ist ins Ruhrgebiet, dass auch der Begriff Robotron vielleicht nicht so geläufig ist in Dortmund wie in Leipzig?
Absolut. In Leipzig sind zum Beispiel in die Ausstellung ganz viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Robotron gekommen. Und da gab es wohl super interessante Diskussionen. Und in der Tat, im Westen ist der Begriff sehr viel weniger bekannt. Und was mich daran so interessiert hat, ist so ein bisschen die Perspektive auf die DDR so zu verändern. Wir zeigen eben auch in der Ausstellung, dass die DDR durchaus versucht hat, Anschluss zu finden an die globale technologische Entwicklung, aber leider immer so ein bisschen zu spät war. Ja, und das geht in der Ausstellung auch zum Beispiel in der Arbeit von Tina Bara, eine Künstlerin aus Leipzig. Die war mal 88 eingeladen auf so einem Plein Air. Also es wurden in der DDR öfters Künstlerinnen und Künstler in Werke eingeladen, um Kontakt mit den Werktätigen zu etablieren. Und dann war sie in einem Werk, in einem Buna-Werk, das ist ein großes Chemiekombinat gewesen in Schkopau. Das kennen viele vielleicht noch von der Transitstrecke zwischen Westdeutschland und West-Berlin, Plasten und Elaster aus Schkopau. Und da hat sie dann nicht, wie es vorgesehen war, die anderen teilnehmenden KünstlerInnen fotografiert, sondern hat auf einmal angefangen, das Werk zu fotografieren. Mhm. Das hat sie natürlich in Probleme gebracht, aber sie hat es geschafft, dieses Fotomaterial rauszubringen aus dem Werk, nachdem ihr die Kamera abgenommen wurde, und hat daraus jetzt einen wirklich tollen Film gemacht. Aber man sieht eben, wie in was für einem krassen Zustand die Industrie, die Schwerindustrie war in der DDR. Und diese Arbeit speziell quasi im Ruhrgebiet zu zeigen, in Westdeutschland zu zeigen, in Dortmund zu zeigen, war für mich so spannend, weil das ist natürlich, wir sehen dort ein Ende der Schwerindustrie. Das Ruhrgebiet hat aber auch ein Ende von Schwerindustrie erlebt. Und die Kontexte sind total unterschiedlich, ist völlig klar. Aber ich glaube, die Erfahrungen der Leute könnten durchaus miteinander korrespondieren.
Es scheint auf jeden Fall Parallelen zu geben. Sie haben aber trotzdem auch den Titel verändert. Also heißt jetzt nicht mehr Code und Utopie, sondern Arbeiterklasse und Intelligenz. Ist es eine Veränderung oder ist es eine Erweiterung?
Es ist eine Ergänzung, würde ich sagen. Also dieser Untertitel Code und Utopie in Leipzig hat dort sehr gut funktioniert. Ich wollte aber etwas bisschen more edgy so, und weil wir einfach schon zu viel zum Thema Code und oder Utopie gemacht haben, und deswegen habe ich mich für einen anderen Untertitel entschieden, nämlich Arbeiterklasse und Intelligenz. Und das ist natürlich ein Zitat eines Werkes von Werner Tübke, das wir jetzt auch in einer nur 5 Meter breiten Ölskizze zeigen. Das ist also ein riesiges figuratives Propagandawerk.
Darf ich kurz einhaken, warum nur?
Weil das Original, was heute wieder an oder in der Universität Leipzig hängt, ist fast 14 Meter breit. So, und das konnten wir natürlich jetzt nicht abbauen lassen und nach Dortmund schaffen, sondern wir haben es geschafft, die nur 5 Meter breite Ölskizze für die Ausstellung auszuleihen. Und da sieht man halt, das ist so eine quasi wie so eine Art Historienbild, besteht aus über 100 Porträts, also wirklich realistischen Porträts von Individuen. Man erkennt dort sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Universität Leipzig, aber eben auch die Bauarbeiterbrigade, die das Universitätsgebäude gebaut hat. Und das Gemälde heißt halt Arbeiterklasse und Intelligenz. Und ganz zentrale Rolle in diesem Gemälde hat der Robotron 300. Das war nämlich quasi ein zimmerfüllender Rechner, so wie sie ihn zur selben Zeit auch bei IBM hatten, ne? Also im Westen, in den USA. Und dieser scheint so eine Art göttliches Licht auszustrahlen. Das finde ich sehr interessant. Also in so einem monumentalen, quasi sozialistisch-realistischen Gemälde quasi da so Computertechnologie auf einmal aufploppen zu sehen, ist super interessant.
Also es klingt auf jeden Fall auch eher nach einer forschenden, fragenden Ausstellung, die sich ja mit der Frage auseinandersetzt, was der Sozialismus auch mit Technologie gemacht hat. Wenn wir da vielleicht auch nochmal den Blick ins Heute setzen, Digitalisierung, KI, Automatisierung, das sind ja alles Themen, die brandaktuell sind. Der Aspekt der digitalen Revolution in Bezug auf die DDR, der wurde ja doch eher weniger diskutiert. Inwiefern ist also jetzt auch die Geschichte von Robotron dafür ein Spiegel?
Es gibt in der Ausstellung zum Beispiel eine Arbeit von Nadja Buttendorf, die hat so eine Web-Opera zu Robotron gemacht, wo sie anhand von historischen Fotos sich selbst in die Rolle der Werktätigen quasi rein imaginiert. Sie ist eine der Künstlerinnen, die noch in der DDR geboren ist, die aber dann quasi im wiedervereinigten Deutschland sozialisiert wurde. Und sie hat irgendwann vor einigen Jahren angefangen, sich mit der Geschichte von Robotron zu beschäftigen. Und bei ihr gibt es, und die kommt wirklich aus so einer aktuellen Web-Generation, sage ich mal so, Social Media und so weiter. Und Bei ihr gibt es irgendwann eine Songzeile, also die singt auch alle Songs selber, performt und singt. Und sie singt irgendwann, Stasi war voll Instagram. Ja, und das ist natürlich, also da zuckt man erstmal so zusammen und denkt sich so, hä?
Schlau.
So, damals gab es noch kein Instagram, aber in der Tat, Instagram ist eigentlich voll Stasi. Also das ist der perfekte Überwachungsapparat, der nun nicht quasi in staatlichen Händen ist, sondern in privatwirtschaftlichen Händen ist. Und da durchfährt einen manchmal in der Ausstellung irgendwie so, es werden ganz viele Links in die Gegenwart gelegt, ja, und viele der im Ansatz angerissenen oder beschriebenen Situationen in der Ausstellung sind heute noch viel, viel krasser und extremer. Und das ist, das macht diese Ausstellung auch so aktuell.
Sagt Kuratorin Inke Arns über die Ausstellung Robotron. Arbeiterklasse und Intelligenz kann man seit Samstag noch bis zum 26. Juli in Dortmund im HMKV sehen. Der Eintritt ist frei und ich habe auch noch gelesen, es gibt eine Jubiläumsparty.
Yes, am 24. Juli. Da werden wir 30, Dirty 30, und da gibt es eine große Party mit zwei tollen Überraschungsbands.
Also, wenn Sie Zeit und Lust haben, seien Sie dabei. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.